der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zum DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk genannt.
Ja, Mickey Maus.
Der genannt Mickey Maus.
Ja, schön, dass wir direkt mittendrin sind im Thema, Pablo. Dein Thema.
Wahnsinn, oder? Ich meine, ich komme aus dem Urlaub zurück und denke, jetzt werde ich an der Grenze gecheckt.
Bist du gecheckt worden?
Nein, bin nicht gecheckt worden.
Aber du kamst aus Risikogebiet.
Weiß ich nicht. Also wie gesagt,
dann stehst du jetzt unter Quarantäne.
Ich kam nicht aus Spanien. Nein, nein. Ich kam aus Frankreich, Italien, Österreich.
Kein Risikogebiet. Du grüne Neune. Ja, erzähl.
Ich hätte dann mit Mickey Maus unterschrieben, damit man mich nicht mehr findet. Ja?
Nein, das hättest du nicht, weil du bist ein verantwortungsbewusster Bürger. Vielleicht möchtest du unseren Hörern erst mal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht.
Also es ist durchgesickert. Ich habe das vorgestern irgendwo gehört in einem Bericht und seitdem nicht mehr, dass Fantasienamen benutzt wurden bei den Corona-Tests.
Ja,
deswegen
Wahnsinn.
Die Leute nicht findbar sind.
Ja? Das heißt, die sind nicht abgecheckt worden mit ihrem Ausweis.
Ja, oder keine Ahnung, oder es ist ein paar sind durchgeflutscht, weil es mit der Hand ausgefüllt wurde. Das wurde ja nicht digital erfasst.
Ja, und das muss man halt mal auch kritisch sehen. Jetzt traut sich ja niemand, das Rote Kreuz zu kritisieren, weil das Rote Kreuz ist ja sozusagen Staatsräson in diesem Land. Aber ich bin ja jetzt nur kein ausgemachter Fan vom Roten Kreuz, wie ich das öfters schon mal erwähnt habe. Und man muss das jetzt mal sehen. Da wird also von der Staatsregierung, und nochmal, die Entscheidung war total richtig, aber es ist wie üblich, die Ausführung ist wie üblich im Chaos geendet. Warum? Da wird von der Staatsregierung entschieden, jawohl, wir machen jetzt große Corona-Teststationen an den Grenzen. Und das Resultat ist, das Rote Kreuz wird beauftragt und rückt da mit einer Horde Ehrenamtlicher an, die im Grunde genommen überhaupt nichts damit zu tun haben. Anstatt, wie das jetzt passiert ist, einen privaten Dienstleister zu nehmen, der auf die Leute zurückgreift, weil er sie nämlich bezahlt, die das seit Monaten professionell machen, nämlich Ärzte und anderes Rettungsdienstpersonal, die das seit Monaten jetzt machen müssen, ja, und eine vernünftige Infrastruktur hat. Das Rote Kreuz lebt ja im Grunde genommen,
es klingt ganz gut, ne? Es klingt super in den Medien, klingt nach Handlungsorientierung und starkem Führungsgeist, und dann ist es irgendwie
sozusagen ein Chaos. Genau, ich sehe, was ich extrem kritisch sehe, und nochmal, das soll jetzt kein Rotes Kreuz-Bashing sein, aber man muss die Fehler schon beim Namen nennen. Was machen die denn? Die gehen her und stellen da irgendwelche Ehrenamtlichen hin, die aus reiner Menschenfreude dann irgendwie diese Abstriche und dieses Zeug machen, während private Unternehmen den Leuten einfach Geld bezahlen. Und ich ehrenamtlich schön und gut, aber da findet schon auch eine gewaltige Ausbeutung irgendwo statt. Und dass die Professionalität dann nicht so groß ist, wie man das vielleicht bei was Privaten erwarten würde, das ist verständlich. Und die Ehrenamtlichen, Hut ab, das ist super toll. Aber ich denke, da hat man wieder versucht, irgendwie Geld zu sparen, vielleicht sogar Geld zu verdienen. Und die Organisation in diesen Hilfsorganisationen, insbesondere beim Kreuz, ist einfach oft unprofessionell. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen habe ich das, also ich kann total verstehen, dass es zu sowas gekommen ist, weil die haben eben keine vernünftigen Feedback-Mechanismen, wie wir testen und gucken, ist es auch derjenige, den wir testen, indem wir uns den Ausweis zeigen lassen, ist die Schrift leserlich und so weiter und so fort. Das ist eben alles laienmäßig aufgezogen und unprofessionell aufgezogen. Und das hat man immer und immer wieder, wenn man mit besagter Rettungsdienstorganisation zusammenarbeitet. Deswegen ist es für mich so ein bisschen so ein, Achtung, Wortwitz, rotes Tuch.
Interessant, einfach mal zu schauen, was für Fehler sind das denn
eigentlich? Naja.
Da haben wir ja keine so richtigen Einblicke, oder? Was da genau schießt.
Ja, und nochmal, es geht ja jetzt nicht darum, eine Organisation hier zu bashen, ja, überhaupt nicht. Aber natürlich ist es nicht klug, wenn ich das von heute auf morgen hochziehen möchte, dass ich was Gemeinnütziges dafür irgendwie hernehme, was diese Professionalität einfach nicht hat. Es gibt in Deutschland relativ viele professionelle Organisationen mittlerweile, die professionell auch Rettungsdienst und Katastrophenschutz machen und ihre Mitarbeiter im Gegensatz zu gemeinnützigen Organisationen auch bezahlen. Und die haben natürlich ganz andere Strukturen. Also ich würde so weit gehen, dass ich sage, die Zeit dieser Hilfsorganisationen, wie wir sie kannten, ist ein Stück weit vorbei. Weil wir merken immer, wenn die involviert sind, es klappt einfach organisatorisch nicht so gut, wie das klappen würde, wenn da Anbieter mitspielen würden, die das professionell machen. Wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, das Rote Kreuz macht viele super Sachen und das muss man sehr differenziert sehen. Aber ich glaube, man hätte da von Anfang an Geld in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, jawohl, das macht jemand, der das auch vernünftig bezahlt, der die Mitarbeiter vernünftig bezahlt und der ja, ein Unternehmen.
Ja, das werden wir wahrscheinlich sehen, oder? Ich meine, wie es jetzt läuft, oder? Jetzt werden die bezahlt, oder?
Du sagst, das ist jetzt ein privates Unternehmen, ein kapitalorientiertes privates Unternehmen. Die werden vorher einen Preis ausgehandelt haben und werden dann dementsprechend auch die Dienstleistung erbringen. Die sind digitalisiert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt super klappt, das weiß ich nicht, aber ich halte es für den besseren Weg.
Und wie lange müssen wir mit Urlaubsrückkehrern rechnen? Also in Bayern sind wir die Letzten, nicht, glaube ich.
So lange, bis endlich das Urlaubsverbot kommt, das Reiseverbot. Das ist ja die Frage, um die es heute auch gehen soll. Werden wir denn eigentlich, was können wir tun, um einen zweiten Lockdown zu vermeiden? Und wäre der zweite Lockdown eigentlich überlebbar?
Und ist es überhaupt sinnvoll, Mallorca zu sperren? Weil ich glaube fast, ich meine, wenn wir Ballermann zumachen, dann kommt der Ballermann zu uns, oder? Ich meine, die Partys steigen doch schon in Deutschland und auf den Bergen und in den, weiß ich, in irgendwelchen Winkeln treffen sich doch die jungen Menschen und feiern. Ich meine, das können wir doch nicht verleugnen,
oder? Ja, so schlimm das klingt jetzt auch aus ärztlicher Sicht und aus menschlich humanistischer Sicht, aber das Problem ist der Mensch. Wenn wir aus einer Vielzahl vernunftsbegabter Lebewesen bestehen würden, die sich diszipliniert daran hält und die Dinge ordentlich tun würde, dann hätten wir momentan nicht solche großen Probleme. Aber das Problem ist der Mensch und das Problem ist der unendliche Egoismus vieler leider. Da muss man sich wahrscheinlich selber auch an die eigene Nase greifen. Ja.
Ja, es ist ja dieser Observer, Actor-Observer-Bias, den ich immer wieder gerne erzähle, dass sozusagen die Ausnahmesituation für einen persönlich legitim ist, aber für andere eben nicht gilt. Nicht?
Erklär also, das doch mal genau.
Wenn ich jetzt also selbst der Meinung bin, ich habe jetzt sozusagen ein Recht darauf, mich nicht an die Regeln zu halten, weil ich eben, keine Ahnung, 50 Jahre alt werde und eine Party feiern will, dann ist das aus meiner persönlichen Sicht, kann ich mir das sozusagen von meinem schlechten Gewissen und von meinem, ja, keine Ahnung, vor der Wissenschaft mir schönreden und sagen, für mich ist das okay und meine Freunde sind alle clean und ich auch. Aber aus der Entfernung, also aus der Beobachterhaltung gesehen, heißt es, da ist ein 50-Jähriger, der hält sich nicht an die Regeln.
Findet deine Party eigentlich statt?
Eben nicht. Ich war bin total abgesagt? Entschlossen. Nein, was heißt abgesagt? Ich habe sie niemals ausgerufen. Also ich
das ist leider. Also ich habe meine Einladung im Februar bekommen.
Ja, das ist mündlich wahrscheinlich ausgesprochen worden. Ja, meine kommen immer schriftlich.
Also, Jens Spahn hat ja vorgestern in den Nachrichten im Interview gesagt, dass man als allererstes an die Familienfeiern gehen wird, weil die ein großes Problem sind und da natürlich insbesondere bei unseren multikulturellen Freunden, die praktisch bei denen Familie noch viel stärker im Vordergrund steht, was nur abzulehnen ist momentan.
Zahlenmäßig meinst du auch.
Ja, ja auch vom Leben her.
Ich wollte ja den guten Jens einladen, aber das wird dann wahrscheinlich
nicht klappen. Kann er nicht. Na, Spaß beiseite. Also das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja in den Nachrichten immer wieder besprochen worden, die Frage der Kosovo-Rückkehrer. Und da ist ein Arzt interviewt worden, der gesagt hat, na gut, im Kosovo spielt die Familie einfach in großer Form eine große Rolle. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt als rational denkender Arzt in Deutschland nicht verstehen kann. Warum muss man, obwohl man weiß, welche Gefahr man insbesondere den älteren Familienmitgliedern aussetzt, warum muss das sein? Warum muss man die Familie dann eben doch besuchen? Warum muss man sich eben doch zusammensetzen? Ist denn eigentlich die die Menschheit an sich so gefühlsgesteuert und rational verblödet, dass man es einfach nicht ändern kann?
Ich glaube, das ist tatsächlich der Gefühlsdruck ist da. Also ob das jetzt im Kosovo ist oder in Castrop-Rauxel, weil da, glaube ich, treffen sich die genauso hinter der Pommesbude. Ja.
Die und, Familie und, trifft sich hinter der Pommesbude in Castrop-Rauxel, geil.
Ja, genauso wie in Pristina, keine Ahnung. Ja,
aber bei uns spielt es also, nicht so eine große Rolle wie in anderen
wahrscheinlich,
Kulturen.
Wahrscheinlich, genau. Und es wird aber auch, das ist so ein bisschen das Fremde oder der Blick auf das Äußere, ist natürlich schärfer als auf das eigene Innere gerichtet oft. Und dann ist es eben auch dann, keine Ahnung, die leergefickten Strände auf Mallorca sind halt eben dann doch Risikogebiet plötzlich.
Ja, aber Pablo, also, erklär mir das mal. Das ist ja was ich immer nicht so richtig verstehe. Warum sind viele Menschen so gefühlsgesteuert, wenn ich doch klar eine Rationale habe und mich nach dieser Rationale verhalten sollte und muss eigentlich. Ja. Warum können das so viele Menschen nicht? Ich würde mich da jetzt tatsächlich ausnehmen, weil ich das, denke, dass ich ungemein rational handle. Aber ja, wieso ist dieses, ist es leichter? Ist es weniger kompliziert? Ist es, genau, muss es ich ist weniger einfacher. Nachdenken? Entschuldigung, das ist, regt mich so auf. Dieses Höre auf dein Herzgeschwabel ist doch nichts anderes als schalt dein Hirn aus. Also ja, Kotz.
Ja. Ja. Also Herz gilt ja in der Psycho, zumindest in der Psychoanalyse ist es sozusagen der moderierende Anteil. Der Bauchgefühl ist dieses irrationale Ding, was du meinst.
Ne? Ach, furchtbar.
Also wir bestehen eben aus großen Anteilen, die emotional sind und die oft auch ihr eigenes Leben haben. Und das ist halt so und das hilft, trägt dazu bei, Vernunft auszuschalten und Dinge zu verleugnen.
Jetzt muss man aber sagen, dass der Erfolg einer Spezies immer nur dann gegeben ist, langfristig, wenn die Individuen der Spezies in der Lage sind, das eigene Wohl unter das der Gesellschaft zu stecken. Sonst sterben Spezies aus. Das ist immer so gewesen. Und ja, ich habe das Gefühl, das können die Menschen nicht. Wenn man sich anguckt, wie argumentiert wird, ich kann, ganz im Ernst, ich finde unsere Verfassung super und so weiter und so fort, aber ich kann das Wort Freiheit nicht mehr hören. Es geht mir so unendlich auf die Nerven, weil ich mir sage, was muss man denn für ein furchtbarer, verabscheuungswürdiger Mensch sein, um die individuelle Freiheit über das Wohlergehen vieler zu stellen. Das ist
eine falsch verstandene Freiheit, nicht?
Die, ja, aber so wird es momentan definiert.
Des anderen beginnt, ja. Ich finde ja den Kabarettisten Schröder, den du ja auch neu entdeckt hast,
love
für dich. Ne? Also die Meinungsfreiheit bedeutet auch die Meinung der Vernunft zuzulassen.
Aber Vernunft ist ja keine super, Meinung.
Super, ja, aber zumindest ihn reden zu lassen und die Position gelten zu lassen, fand ich ja einen schlauen Move. Nicht? Und aber trotzdem schreien sie weiter, die Brüller und die Verleugner.
Also, wie kriegen wir die Emotionalität aus den Menschen raus, Pablo?
Ja, das ist die große Frage. Wir kriegen sie nicht raus. Wir sind emotionale Wesen. Wir können sie steuern, abmildern, kanalisieren, wie es so schön heißt, also an Orten stattfinden lassen, wo es erlaubt ist, neue Formen finden der Emotionalität. Wir können ja Ballermann nicht verbieten, sonst Ballermann kommt zu uns.
Das ich bin ja auch ein Ballermann-Fan, aber wir müssen halt jetzt mal ein paar Jahre ohne.
Naja, das wird halt nicht klappen. Die werden, wie gesagt, in Castrop-Rauxel mit der Pommesbude werden sie ihre Partys feiern und halten. Und deshalb müssen wir neue Wege finden, neue Formen der Emotionalität. Und ich bin da auch ratlos und kreativ interessiert. Vielleicht muss man irgendwelche Formen von Party finden unter Quarantänebedingungen, keine Ahnung, die dann zum Erfolg führen, also die Emotionalität zulassen.
Dann stellt sich doch die Frage letzten Endes ganz klar, können wir mit den Parametern, die wir Menschen nun mal so mitbekommen haben, sprich Rationalität und so weiter und so fort, überhaupt diese Krise über...
Ja,
nicht Fall. Rationalität, Emotionalität, überhaupt diese Krise beides. Überstehen oder ist die oder ist zeigt uns das jetzt eigentlich die Schwäche des Menschen, wo man sagt, okay, das ist einfach, wir sind für solche Krisen nicht gemacht, weil wir eben nicht rational handeln können, sondern emotional handeln und das ist unser Untergang.
Also ich glaube, dass es sich gesellschaftlich so abbilden wird wie in einer Dystopie. Also es wird Bereiche geben der Gesellschaft, die sind quasi völlig erratisch und die stecken sich auch an und da werden auch die Fallzahlen hoch sein. Und dann wird es einen Teil der Gesellschaft geben, die sich das leisten können, sich regelmäßig zu testen, die auch vielleicht, die Tests werden ja auch besser werden. Also vielleicht wird das auch so sein, dass man sich sehr schnell testen kann, um dann vielleicht in einer Gesellschaft teilzunehmen, in einer Gruppe, die alle getestet sind, alle negativ sind und die können ja dann emotional sein. Die können sich ja dann in den Armen hängen und knutschen und keine Ahnung, alles Mögliche machen. Aber es wird dann, ich vermute, es wird so Inseln geben, Inseln der sozusagen der sauberen geben, ja, also wie gesagt, eine Dystopie, also eine unmenschlichere Welt vielleicht sogar geben, wo es die getesteten sauberen gibt und wo es die schmutzigen gibt, ja, die sind auch scheiße. Ich glaube, sowas wäre denkbar.
Also die Welt wird, da kann man es laut schreien, wie man es will, wird auf absehbare Zeit nicht mehr so sein, wie sie mal war, richtig?
Wenn das Virus weiter da ist und wenn wir es nicht kleiner kriegen und wenn die Testungen, wenn das alles ein bisschen tief läuft, ja.
Mit diesen nachdenklichen Gedanken schicken wir euch in die Woche. Wie seht ihr das? Kommentiert das bei uns auf den sozialen Medien. Was sagt ihr? Ist Emotionalität eine gute Sache oder ist das genau das, was uns Riesenprobleme macht? Wir sind gespannt und sagen, bleibt gesund.
Und wie immer, gebt achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.